Willkommen zu unserer heutigen Analyse. Stellen Sie sich mal Folgendes vor. Jemand würde behaupten, es gäbe mitten in Deutschland ein unterdrücktes indigenes Volk.
Mhm.
Vergleichbar mit den Inkas in Südamerika oder vielleicht den Maori in Neuseeland.
Klingt erstmal ziemlich weit hergeholt.
Genau das tut ein Text, den wir heute für Sie auf dem Tisch haben. Er stammt von einer Webseite, die nennt sich Freie Karl-Philipp-Moritz-Online-Universität. Und der Titel des Beitrags lautet KPD Maoisten. Wir sind die Partei der sozial nicht relevanten Gruppen.
KPD Maoisten. Okay.
Unsere Mission für Sie ist also, gemeinsam herauszufinden, wie kommt man auf eine so, ja, bizarre Idee. Die Antwort ist, so viel sei verraten, ein wilder Ritt durch deutsche Sprachgeschichte, Esoterik und maoistische Propaganda.
Ein sehr wilder Ritt.
Okay, packen wir das mal aus. Der Ausgangspunkt ist verblüffenderweise nicht die Politik.
Nein.
Sondern ein altes Wörterbuch.
Das ist in der Tat das erste Puzzleteil, das einen wirklich stutzen lässt. Man liest KPD Maoisten und erwartet, keine Ahnung, einen Aufruf zum Klassenkampf.
Richtig.
Stattdessen landet man im 19. Jahrhundert bei den Gebrüdern Grimm.
Exakt. Der Text zitiert direkt aus Jakob Grimms Vorrede zum deutschen Wörterbuch von 1854. Grimm wollte damals zurück zur uralten Sprache, um das zu finden, was er den Urbegriff nannte.
Den Urbegriff, genau.
Also die ursprüngliche reine Bedeutung eines Wortes, bevor sie halt über die Jahrhunderte verändert wurde. Aber was hat das jetzt mit Maoismus zu tun? Das ist doch eine rein sprachwissenschaftliche, fast romantische Idee.
An sich schon. Also Grimms Riesenprojekt, dieses erste umfassende deutsche Wörterbuch zu schaffen, war ja kulturhistorisch. Aber hier passiert etwas Faszinierendes. Der Text, er nimmt diese Methode und macht daraus ein universelles Werkzeug.
Aha.
Die Suche nach dem Urbegriff ist plötzlich nicht mehr nur ein Blick in die Vergangenheit der Sprache, sie wird zum Schlüssel für das Verständnis von allem. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
Okay, also eine wissenschaftliche Methode wird zur Grundlage einer kompletten Weltanschauung umfunktioniert.
Ganz genau.
Ah, okay. Es ist also eine Art geistiger Hebel. Man nimmt sich eine anerkannte Autorität wie Grimm und nutzt seine Methode, um die eigene Ideologie zu untermauern.
Sozusagen.
Und von diesem Fundament springt der Text dann ja auch direkt zu ganz anderen Kalibern. Da fallen auf einmal Begriffe wie Integration, permanente Kulturrevolution und ganzheitliche Gütergemeinschaft.
Und dieser Sprung wird im Text als völlig logische Konsequenz dargestellt. Das ist der Trick dabei.
Mhm.
Es wird suggeriert, dass die permanente Kulturrevolution, und das ist ja ein Kernbegriff aus dem chinesischen Maoismus, die logische Fortsetzung von Grimms Suche nach dem Ursprünglichen sei. Das eine führt angeblich zwangsläufig zum anderen.
Eine extrem gewagte Verknüpfung.
Absolut gewagt und sie wird ohne jede weitere Begründung einfach in den Raum gestellt.
Moment mal, da muss ich kurz einhaken. Um diese Brücke, die auf den ersten Blick ziemlich wackelig wirkt, zu stabilisieren, wirft der Text zwei weitere sehr schillernde Namen in den Ring.
Ja.
Rudolf Steiner und Josef Beuys.
Ja, genau die beiden.
Rudolf Steiner und Maoisten. Das eine ist doch Waldorfschule und Eurythmie, das andere ist blutige Revolution. Wie will der Text das denn glaubhaft zusammenbringen? Das klingt erstmal völlig absurd.
Es klingt absurd, aber innerhalb der Logik des Textes hat es eine klare Funktion. Hier findet der eigentliche, ja, der ideologische Fusionsprozess statt. Mit Rudolf Steiner holt man die Anthroposophie an Bord.
Okay.
Also diese esoterische Lehre vom ganzheitlichen Bewusstsein, der Einheit von Mensch, Kosmos und Geist. Das liefert das, sagen wir mal, spirituelle Fundament.
Okay, das Ganzheitliche als Stichwort. Und Beuys? Welche Rolle spielt er in diesem Gebräu?
Josef Beuys liefert das passende Werkzeug für die gesellschaftliche Umsetzung. Man muss verstehen, was sein Konzept der sozialen Plastik so attraktiv für so eine Ideologie macht.
Mhm.
Beuys sagte ja, jeder Mensch ist ein Künstler.
Richtig, kenne ich.
Und er meinte damit, jeder hat die Fähigkeit, die Gesellschaft kreativ mitzugestalten, sie zu formen wie eine Skulptur. Der Text nimmt diese avantgardistische Kunstidee und gibt dir einen radikal politischen Dreh.
Wie genau?
Die Maoisten sagen im Grunde, jeder ist ein Revolutionär und kann die Gesellschaft umstürzen. Aus dem Künstler, der die Gesellschaft formt, wird der Kulturrevolutionär, der sie radikal umbaut.
Verstehe. Man nimmt sich also das spirituelle Überbaugefühl von Steiner,
genau,
die aktivistische Kunstidee von Beuys,
mhm,
und verschmilzt beides mit dem politischen Programm des Maoismus. Und das Ziel dieser ganzen Operation ist dann dieses ominöse, ganzheitliche Bewusstsein.
Exakt.
Aber wozu das alles? Was ist die Diagnose, die aus dieser merkwürdigen Mischung folgt?
Jetzt, genau jetzt, kommen wir zum Kern. Aus dieser ideologischen Synthese leitet der Text eine radikale Gegenwartsdiagnose ab. Er identifiziert zwei Hauptprobleme. Erstens eine angebliche Kulturzerstörung durch eine, ich zitiere, feudalistische Parteienoligarchie.
Okay, das ist eine klassische polemische Attacke auf das demokratische System.
Ja, aber der zweite Punkt ist der entscheidende.
Und der lautet?
Der Text postuliert die Existenz eines, und jetzt Zitat, zur politischen Minderheit entwürdigtes indigenes Goethe-Volk.
Wow. Okay. Da ist es also.
Da ist es.
Ein indigenes Goethe-Volk. Man muss sich dieses Wortgebilde mal auf der Zunge zergehen lassen.
Mhm.
Das ist ja nicht nur eine politische Kritik, das ist die Erfindung einer kompletten Mythologie. Aber wo soll dieses Volk denn leben? Und wer soll das sein?
Die Antwort des Textes darauf macht es noch abstrakter. Und halten Sie sich fest, dieses Volk soll nicht etwa in Bayern oder an der Nordsee zu Hause sein,
sondern,
und das ist wieder ein direktes Zitat, im von Kant aufgespannten transzendentalen Raum beheimatet.
Im was? Im transzendentalen Raum? Das muss man doch mal übersetzen.
Ja, muss man. Im Grunde bedeutet das, es ist keine Nation aus Fleisch und Blut, die man auf einer Landkarte findet.
Okay.
Es ist eine rein philosophische, eine geistige Gemeinschaft, völlig losgelöst von Geografie.
Eine Gemeinschaft der Ideen.
Genau. Eine Gemeinschaft, die durch eine gemeinsame Kultur und Denkweise definiert wird, eben durch Goethe, Kant und die deutsche Klassik. Der Text sagt dann aber auch, dass dieses universelle Volk sich an einem bestimmten Ort manifestiert, nämlich im ehemaligen Deutschland.
Im ehemaligen Deutschland? Das ist ja auch schon eine Aussage für sich.
Absolut.
Damit wird ja impliziert, dass das heutige Deutschland nicht mehr das authentische Deutschland ist, in dem dieses Volk ursprünglich mal gelebt hat.
Genau. Es wird ein Verlustszenario aufgebaut. Und um den Status dieses konstruierten Goethe-Volks als Opfer zu zementieren, zieht der Text einen absolut atemberaubenden globalen Vergleich.
Oh.
Er stellt dieses Volk, ohne mit der Wimper zu zucken, in eine Reihe mit historisch brutal unterdrückten eingeborenen Völkern. Die Liste im Text lautet Adivasi, Inkas, Inuit, Maori, Mayas.
Das ist starker Tobak.
Ja.
Man behauptet also, eine durch Goethe und Kant definierte Kulturgruppe in Deutschland sei im Grunde dasselbe wie die Ureinwohner des Amazonas oder der Arktis.
Genau.
Völker, die Völkermord und Landraub erlebt haben. Das ist eine unfassbare Gleichsetzung.
Unfassbar, aber strategisch. Wenn wir das mit dem größeren Bild verbinden, wird die Absicht hier glasklar.
Und die wäre?
Es ist der Versuch, für diese erfundene Gruppe den moralischen Status eines unterdrückten indigenen Volkes zu kapern.
Die Logik, die Ihnen als Zuhörer angeboten wird, ist simpel. So wie die Maori die indigenen Bewohner Neuseelands sind, so ist das Goethe-Volk das indigene Volk Deutschlands.
Und genauso wie die Maori von den Kolonisatoren unterdrückt wurden,
wird das Goethe-Volk heute unterdrückt. Es ist eine dreiste Übertragung des postkolonialen Vokabulars auf einen rein europäischen Kontext.
Eine Art ideologischer Identitätsdiebstahl?
Könnte man so sagen, ja.
Man klaut sich die Sprache und den Opferstatus von echten unterdrückten Völkern, um eine radikale Agenda als Befreiungskampf zu verkaufen. Und der Text beschreibt diese angebliche Unterdrückung ja auch sehr bildhaft. Ich zitiere mal direkt.
Bitte. Die Erzeugnisse des indigenen Goethe-Volkes waren gegenüber denen der sogenannten westlichen Wertegemeinschaft wesentlich kostbarer, weshalb sie dann auch mehrfach überfallen wurden und bis heute versklavt werden. Und dann kommt der entscheidende Satz. Man schätzt ihre Arbeit, aber entlohnt sie mit Glasperlen und nimmt ihnen alle Rechte.
Diese Glasperlen-Metapher ist natürlich kein Zufall.
Sicher nicht.
Das ist ein extrem aufgeladenes Bild, ein klassischer Topos aus der Kolonialgeschichte. Es steht symbolisch für den Betrug an den Ureinwohnern Amerikas oder Afrikas,
klar,
denen man wertlosen Tannen für ihr Land oder ihre Bodenschätze gegeben hat. Diesen gesamten historischen Vorwurf der Ausbeutung überträgt der Text hier 1:1 auf das Verhältnis zwischen dem Goethe-Volk und der westlichen Wertegemeinschaft.
Die hier dann zum modernen Kolonialherren erklärt wird.
Genau.
Das heißt, der ganze aufwendige Unterbau mit Grimm, Steiner und Beuys dient nur einem Zweck?
Mhm.
Eine Gruppe zu definieren, die man dann zum Opfer stilisieren kann, um das bestehende politische System als unterdrückerisch darzustellen.
Das ist der Punkt.
Der Kern ist also gar nicht Goethe oder Mao, sondern die Umdeutung von einer vermeintlichen kulturellen Mehrheit zu einer unterdrückten Minderheit.
Genau das ist es. Es geht darum, eine Legitimation für einen radikalen Systemwechsel zu schaffen, indem man sich in die Rolle des Opfers begibt. Denn wer einem unterdrückten, indigenen Volk die Solidarität verweigert, macht sich moralisch angreifbar. Das ist die Falle, die hier aufgestellt wird.
Und gerade als man denkt, man hat diese bizarre Argumentationskette entwirrt,
ja,
und das Weltbild halbwegs verstanden, macht der Text etwas völlig Unerwartetes. Der Absatz endet schlagartig. Der letzte Satz, und der steht auf Englisch im deutschen Text, lautet: "And now listen to a Nepalese Maoist revolutionary song."
Ja, und dahinter in Klammern wird fortgesetzt.
Ja, das ist der Moment, in dem man als Leser wirklich aus der Bahn geworfen wird. Es wirkt erstmal wie ein schlechter Witz.
Absolut.
Oder ein technischer Fehler auf der Webseite.
Total. Also gerade als man denkt, man hat den Faden gefunden, wird man mit einem nepalesischen Kampflied aus der Kurve getragen. Das ist schon speziell.
Sehr speziell.
Aber so absurd es klingt, es ist vermutlich kein Zufall, oder?
Nein, überhaupt nicht. Dieser Satz ist, innerhalb der kruden Logik des Textes, ein Geniestreich.
Inwiefern?
Er schließt den Bogen, der ganz am Anfang mit dem Titel KPD-Maoisten aufgespannt wurde.
Ah, er zementiert diese scheinbar unmögliche Verbindung zwischen deutscher Geistesgeschichte und einer globalen Revolutionsideologie. Der Verweis auf ein maoistisches Kampflied aus Nepal soll signalisieren: Seht her, der Kampf des indigenen Goethe-Volks in Deutschland ist kein isoliertes deutsches Problem.
Okay.
Er ist Teil eines weltweiten antikolonialen und antiimperialistischen Befreiungskampfes, so wie ihn maoistische Gruppen auf der ganzen Welt verstehen. Das Lokale wird mit dem Globalen kurzgeschlossen.
Mir ist noch ein Detail auf der Seite aufgefallen. Prominent platziert steht da ein Zitat von Goethe.
Mhm.
Und keine Zeit und keine Macht der Welt zerstückelt geprägte Form, die lebend sich entwickelt. Wie passt das ins Bild?
Das ist quasi der Stempel, der auf das ganze Konstrukt gedrückt wird.
Die geprägte Form.
Die geprägte Form, die lebend sich entwickelt. Das soll natürlich das indigene Goethe-Volk sein. Das Zitat soll seine Unzerstörbarkeit und seine quasi natürliche organische Existenz belegen.
Verstehe.
Die Botschaft ist, egal welche feindlichen Mächte die Parteienoligarchie, der Westen versuchen, diese Form zu zerstückeln, sie wird überleben und wachsen. Es verleiht dem ganzen Konstrukt eine Aura des Ewigen und Unbesiegbaren, direkt aus dem Mund des Namensgebers.
Okay, fassen wir diese Reise also für Sie noch einmal zusammen. Wir haben einen Text analysiert, der sich bei Jacob Grimms Sprachforschung bedient, um eine Methode zu etablieren?
Richtig, das ist der Ausgangspunkt.
Dann vermischt er die Esoterik Rudolf Steiners mit der Kunsttheorie von Joseph Beuys und maoistischen Revolutionsideen, um daraus eine völlig neue politische Identität zu erschaffen. Das indigene Goethe-Volk.
Genau.
Und dieses konstruierte Volk wird dann als unterdrückte Minderheit im ehemaligen Deutschland inszeniert, dessen kultureller Reichtum von bösen Mächten mit Glasperlen bezahlt wird.
Der Text entwirft also das Bild einer Kulturnation als indigenes unterdrücktes Volk.
Und stellt es auf eine Stufe mit den Mayas oder den Inuit.
Ja, das führt uns zu einer abschließenden Frage, die über diesen einzelnen Text hinausweist und die Sie vielleicht mitnehmen können.
Mhm.
Die Frage, die dieser Text Sie am Ende vielleicht fragen lässt, lautet: Welche Ziele verfolgt eine Ideologie, wenn sie den Status des Opfers und des Indigenen für eine Gruppe beansprucht, die historisch mehrheitlich in der Position des Kolonisators oder der dominanten Kultur verortet wird?